Eine interessante Studie, die hat einfach KI-ForscherInnen und Industrielle gefragt, was denkt ihr denn, wann ist es soweit, dass wir AGI haben? Und die Antworten, die sind dann im Durchschnitt in 20 bis 30 Jahren. Der Punkt ist, wenn man das die Leute in den 1950ern gefragt hat, da waren die Antworten auch in 20 bis 30 Jahren. Und wenn man sie das in den 70ern gefragt hat, dann waren die Antworten auch in 20 bis 30 Jahren. Das heißt, es ist immer in 20 bis 30 Jahren. Und es ist weder bewiesen, dass es AGI jemals geben kann. Man wird halt nie dahin kommen, weil man immer daran glaubt, dass das in 25 Jahren der Fall sein werde.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit zwei Gästen, Aline Blankertz und Rainer Mühlhoff.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herzlich willkommen. Auch von mir.
Anna und ich sind schon ganz gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Wir haben gerade schon festgestellt, wir werden vermutlich selber noch während des Gesprächs einiges lernen. Denn die Themen Datenökonomie und auch Ethik in der KI, die sind jetzt für uns, sage ich mal, nicht Neuland, aber schon neues Terrain, würde ich sagen. Also da gibt's noch jede Menge Wissenslücken, die wir heute hoffentlich füllen. Aline, du bist angewandte Ökonomin und hast eben den Schwerpunkt Datenökonomie, Wettbewerbspolitik und Plattformregulierung. Wo arbeitest du? Und vielleicht können wir uns auch ganz kurz noch erklären, wie ihr zusammen auf die Republika gekommen seid.
Ja, gerne. Also ich arbeite als Tech Economy Lead bei Rebalance Now. Wir sind eine junge NGO, die sich gegen die Konzentration ökonomischer Macht einsetzt und für die demokratische Gestaltbarkeit von Märkten. Und sagen, dass wir zusammen bei der Republika gelandet sind, hat aber schon statt sozusagen oder nahm seinen Anfang, bevor ich überhaupt bei Rebalance Now angefangen habe. Das war nämlich Ende letzten Jahres, als Rainer und ich einfach mal über KI im Allgemeinen geredet haben und gemerkt haben, dass wir da gemeinsame Interessen haben und uns ganz gut ergänzen mit der wissenschaftlichen und der Policy-Perspektive.
Der Vortrag heißt oder hieß, wie KI-Ideologie die Demokratie untergräbt und wie wir sie verteidigen können, das ist ja schon sehr hochgehängt, Rainer, oder?
Naja, ich glaube, man sollte sich klar werden, dass da auch gerade wirklich die Stakes high sind und KI-Technologie gerade in der Weise, wie sie untrennbar ist von Wirtschaft und Profitstreben, tatsächlich unsere Demokratien unterminieren kann.
Du betrachtest das von der ethischen Seite. Du bist Professor für Ethik und kritische Theorien der künstlichen Intelligenz an der Uni Osnabrück. Und wie bist du dahin gekommen, dir dieses Thema vorzunehmen?
Ich bin historisch eigentlich Mathematiker und Informatiker und dann habe ich irgendwann später, nachdem ich auch schon ein bisschen gearbeitet habe, zur Philosophie gewechselt. Und als ich das dann auch fertig hatte, kam das Thema KI auf, so gesellschaftlich.
Okay, alles durchgespielt.
5, 6 Jahre in der Vergangenheit. Und da gab es dann plötzlich den Ruf vor allem auch nach einer ethischen Beschäftigung und nach einer Reflexion über die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI-Technologie. Und mit diesem interdisziplinären Background, also genauso irgendwie die Techniken verstehen, als auch gesellschaftswissenschaftliche Reflexionstechniken, konnte ich dann mich ganz gut in dieser Nische ansiedeln.
Du hast ja auch gerade ein Buch veröffentlicht, KI und der neue Faschismus. Was werden wir da, ich sag mal, heute daraus was erfahren?
Ja, das ist ein kleines Reklamheftchen für 8 Euro, passt in jede Hosentasche und die Idee dazu entstand letzten November, in dem Monat, als Donald Trump gewählt wurde, aber als vor allem, finde ich, sichtbar wurde, was sich schon für Leute, die ganz genau hingeguckt haben, einige Jahre davor angebahnt hat, nämlich, dass die Alt-Right-Politik in den USA und die Tech-Eliten, vor allem auch im Silicon Valley, immer mehr gemeinsame Sache machen. Und ich habe mich dann gefragt, ist das eigentlich nur Opportunismus, dass jetzt die Silicon Valley-Eliten da mitmachen oder steckt da mehr dahinter? Und die Antwort ist, ja, ich glaube, da steckt mehr dahinter, nämlich gemeinsame ideologische Weltanschauungen, die in der KI-Industrie schon seit vielen Jahrzehnten verbreitet sind und die gemeinsame Wurzeln mit Faschismus haben. Und das ist zum Beispiel ja auch das, was wir dann, also Aline und ich, auf dem Republika-Talk im Mai schon ausgebreitet haben und auch versucht haben, auf Deutschland zu beziehen. Das Buch macht diese These jetzt erstmal so im großen Aufriss theoretisch und mit einem starken Fokus auf die USA.
Da ist ja Deregulierung gerade das Riesenstichwort, ne? Trump hat ein Dekret erlassen, dass also sämtliche Regulatorien irgendwie runtergefahren werden. Die Schranken sollen weg, ne? Das Baby muss irgendwie groß werden, sagt er, die KI. Wie bedrohlich ist denn so eine Entwicklung?
Wir sehen ja auf der einen Seite diese Deregulierungsbestrebungen und gleichzeitig jetzt auch mit dem AI Action Plan, dass ganz, ganz viel Geld da reingehen soll in die Entwicklung und jetzt eben auch nicht nur in die Innovation, sondern das, was eben halt auch Diffusion heißt. Also sozusagen, es geht nicht mehr nur um die Spitzenforschung, sondern sollen bitte auch alle verwenden. Wir wollen KI with everything. Mhm. Und ja, also ich meine, da kann man eben halt über die diversen Probleme rund um KI-Nutzung sprechen. Die sind natürlich enorm Auswirkungen auf die Umwelt, auf Arbeitswelt, auf alles, also vieles in der Hinsicht. Aber natürlich eben halt auch diese ideologische Normalisierung, die eben auch durch diesen KI-Hype vorangetrieben wird. Das ist ja das, worauf Rainer und ich dann in dem Vortrag den Fokus gelegt haben. Mhm. Und also ich glaube, wir reden darüber, weil wir das eben für ziemlich gefährlich halten und vor allem auch für unterbeleuchtet. Also es wird eben halt überwiegend als so ein technischer, rein ökonomischer Hype verstanden, bei der dann diese politische Orientierung oft so ein bisschen hinten überfällt und nicht explizit thematisiert wird.
Wie betrachtest du als Ökonomin dieses Problem? Also ist das wirtschaftlich total positiv, aber politisch nur problematisch?
Es ist im Hinblick auf beide Dimensionen problematisch. Mhm. Also ökonomisch kann man wiederum sagen, oder hat das Ganze viele Facetten, auf die man dann den Fokus legen kann. Da ist es eben halt diese Externalisierung von allen möglichen gesellschaftlichen Kosten, die stattfindet. Gleichzeitig ein Vorantreiben von Konzentration über viele Sektoren hinweg. Also dass einfach auch durch KI sich ökonomische Macht verschiebt hin zu sehr großen, mächtigen Unternehmen. Also da gibt es auf der ökonomischen Seite viele Probleme. Auch das Risiko einer, oder also ich glaube, man kann zwischen das Risiko einer Blase, die halt irgendwann dann platzen wird und ganz sehr viel Infrastruktur zurücklassen wird, die eigentlich gesellschaftlich auch keinen Mehrwert stiftet und so weiter. Aber eben auch die Ökonomie ist eben halt an sich nicht politisch neutral. Deswegen gehen diese Risiken auch einher. Und das haben wir eben halt in den USA sehr deutlich gesehen. Mein Fokus war eben auch bei der Republika und darüber hinaus eben auch zu schauen, an welchen Stellen haben wir eigentlich in Europa ähnliche Bewegungen, die sich aber eben halt einfach nicht so deutlich zeigen wie in den USA und die dazu führen, dass wir uns zwar an den USA abarbeiten, aber dabei gleichzeitig übersehen, dass wir hier ähnliche Probleme gleichermaßen befördern.
Aber es heißt ja immer, dass wir in Europa mit der KI in Anführungszeichen, in Riesenanführungszeichen, nicht so weit oder nicht so gut aufgestellt sind und nicht so weit sind. Ihr würdet sagen, wir haben aber trotzdem irgendwann dieselben Riesenprobleme.
Ob das dieselben Riesenprobleme sind, das ist, glaube ich, gar nicht die Kernfrage, sondern wir sagen ja, wir wollen möglichst, so sehr wir können, bei diesem Wettrennen mitziehen. Also wir wollen gern die gleichen großen Probleme haben. Und da zu erklären, dass wir das halt nicht sollten und dass es da einen anderen Weg gibt. Das ist ein Wettrennen, bei dem wir als auch die breite Bevölkerung wenig zu gewinnen hat. Das ist wichtig zu zeigen.
Es scheint ja schon auch so, dass diese Entwicklung tatsächlich ein bisschen an der Bevölkerung vorbei passiert. Also wenn man sich mit der Bevölkerung, also mit dem Gros unterhält, habe ich immer den Eindruck, dass die meisten sagen, ja, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Und ich glaube, dass die wenigsten bereit sind für, ist mit KI mehr zu bezahlen. Und da frage ich mich manchmal so, was ist mit der Politik? Nehmen die das überhaupt wahr? Ist denen das überhaupt bewusst, was da gerade passiert? Kannst du das beurteilen, Rainer?
Ja, das ist echt eine gute Frage, wie viel denen bewusst ist. Ich habe manches Mal schon das Gefühl gehabt, dass teilweise die Technikkompetenz unter politischen EntscheiderInnen jetzt auch nicht maximal ist. Und vor allem sieht man das immer dann, wenn es um zum Beispiel Datenschutz geht, also das relativ leichtfertig aus historischen Gründen, guten Gründen, lange gewachsene Prinzipien, zum Beispiel Daten nicht zentral zu speichern, Daten auseinanderzuhalten, überhaupt Datensätze zu minimieren, über Bord geworfen werden, um zum Beispiel KI zu ermöglichen, und niemand versteht so richtig, was ist denn eigentlich, warum ist das so ein ultimatives Ziel, KI zu ermöglichen, vor allem wenn sich das, was man dann mit diesen Daten macht, vor allem wenn es staatliche Daten sind, eher gegen die Bevölkerung wendet als für die Bevölkerung oder für den Wohlstand der Bevölkerung. Ich glaube, deswegen, wir können das nur noch mal sagen, was Aline gerade schon gesagt hat. KI ist nicht nur eine Technik, sondern KI ist ein Hype und eine Ideologie. KI ist etwas, an das wir gerade glauben, gesamtgesellschaftlich. Und für jede gesellschaftliche Gruppe gibt es da auch eine Version dieser Ideologie. Also zum Beispiel einfach simple Anwenderinnen, denen wird gesagt, das sind Maschinen, die denken, die beurteilen, die entscheiden. Also da wird KI vermenschlicht, anthropomorphisiert, damit wir gar nicht auf die Idee kommen, das bloß als irgendwie so einen technischen Apparat mit einem Algorithmus und, weiß ich nicht, Leiterbahnen und Prozessoren zu behandeln, sondern eher als so ein überhöhtes, mythisches Ding. Für PolitikerInnen wird das Ganze so geframed, dass KI eine Innovationsdynamik ist, die irgendwie so die Qualität einer industriellen Revolution hat. Viele vergleichen das mit der Einführung der Elektrizität vor ein paar Jahrhundert Jahren, wie das die Industrie weitergebracht hat. Und wenn man da jetzt nicht mitmache, dann würde man sich ins Abseits katapultieren auf Ewigkeiten und von einer Wichtigkeit, die dann irgendwie gesamtzivilisatorische oder zumindest fürs ganze Land eine große Rolle spielt, also einen großen Nachteil bildet. In der Industrie gibt es auch Varianten dieser Ideologien, die denken halt, sie KI-Technologie oder die Entwicklung der KI-Technologie, das ist eine Innovationsdynamik, die auf dem Rang einer Naturkraft steht. Also irgendwie so eine große Naturkraft lässt sich ja immer nicht irgendwie aufhalten, sondern eigentlich nur nutzen. Das heißt, also da ist zum Beispiel die Einstellung weit verbreitet, dass es gar keinen Sinn macht, sich dem entgegenzustellen, sondern wer schlau ist, nutzt's, und wer nicht schlau sei, der würde daran irgendwie rumkritteln. Das ist natürlich auch eine totale Ideologie, das kann man auch relativ leicht nachweisen, aber dadurch fühlen sich halt zum Beispiel industrielle Akteure erstmal irgendwie so moralisch auf der richtigen Seite und sind der Meinung, eigentlich nur Technik zu machen und insofern was Neutrales zu machen, und es bleibt ihnen dabei im Bewusstsein verstellt, dass sie dabei total politisch agieren und darüber entscheiden, wie wir alle zusammenleben und wie sich das Gemeinwesen über die nächsten Jahrzehnte weiterentwickeln kann.
Das ist ja auch so ein bisschen so eine Argumentation in die Zukunft hinein. Also wir ignorieren alles, was aktuell nicht funktioniert, wo wir durchaus gerade mit den Investitionen in diese Technologie ganz viel verändern könnten, also wenn wir sie verschieben würden. Aber man argumentiert damit, dass dann in weiß Gott wie vielen Jahren diese Übermensch-Technologie quasi für ein wunderbares Beisammensein sorgen wird. Aber das ist doch faktisch nicht der Fall.
Ja, zumindest auch das ist wieder ein Aspekt von KI-Ideologien. Ja, der Glaube daran, dass es sowas wie eine Superintelligenz oder allgemeine generelle Intelligenz geben wird irgendwann. Also das ist irgendwie die Vorstellung von einer KI, die mindestens in allen Bereichen mindestens genauso fähig ist wie Menschen oder die Menschen sogar übertreffen. Wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte der KI reinschaut, dann weiß man, dass es diese Vision genau so lange gibt, wie es KI gibt, also wie es Versuche gibt, intelligente Apparate herzustellen. Und die KI-Entwicklung seit dem 20. Jahrhundert hatte ja immer wieder solche Hype-Cycles, die dann wieder geplatzt sind, also so Blasen. Man sagt ja, jetzt gerade sind wir in der dritten Blase oder im dritten KI-Sommer. Und es gab also seit 1950 schon zwei davor, und die sind auch dann irgendwann wieder geplatzt, weil man gemerkt hat, dass diese Versprechungen sich nicht erfüllen. Und in jedem dieser KI-Sommer hat es die Vorstellung gegeben, wir sind jetzt bald dabei, dass Maschinen in Intelligenz die Menschen übertreffen könnten. Und dann, es gibt eine interessante Studie, die hat einfach KI-ForscherInnen und Industrielle gefragt, was denkt ihr denn, wann ist es soweit, dass wir AGI haben? Und die Antworten, die sind dann im Durchschnitt in 20 bis 30 Jahren. Jetzt gerade heißt es dann halt so, ja, 2045 oder so. Der Punkt ist, wenn man das die Leute in den 1950ern gefragt hat, da waren die Antworten auch in 20 bis 30 Jahren. Ja. Und wenn man sie das in den 70ern gefragt hat, dann waren die Antworten auch in 20 bis 30 Jahren. Ja. Das heißt, es ist immer in 20 bis 30 Jahren. Und es ist weder bewiesen, dass es AGI jemals geben kann. Es gibt auch gewichtige philosophische Gegenargumente, warum das eigentlich Quatsch ist, die Idee. Also warum das prinzipiell nicht klappen kann. Aber die Vorstellung, die hält sich sehr hartnäckig. Und die treibt natürlich in großem Maß, also und auch schon historisch im 20. Jahrhundert, aber gerade in der Gegenwart erhebliches Investmentkapital in diese Industrien hinein. Das können politische Förderungen sein oder eben Kapitalmarktdynamiken. Also letztlich ist das, ich finde, das ist so die Karotte, die vor dem Eselskopf hängt und diese Entwicklung immer weiter antreibt, aber man wird halt nie dahin kommen, weil man immer daran glaubt, dass das in 25 Jahren der Fall sein werde.
Und unvermeidbar.
Genau, wenn ich da vielleicht kurz ergänzen darf. Also weil das nämlich, glaube ich, auch etwas ist, was mir immer wieder begegnet, egal mit wem ich spreche, also Politikschaffende, die Investoren, aber eben halt leider auch viele Menschen aus der Zivilgesellschaft, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr Widerstand und Einordnungsvermögen wünschen würde, dass es eben halt immer heißt, ja, aber was ist denn die Alternative? Das Ganze ist unausweichlich und sagen, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, ist dabei, sozusagen, dann heißt es, das irgendwie mitzugestalten. Und dann kommt so ein amorphe Vorstellung von europäischen Werten, die dann irgendwie sich darin niederschlagen sollen. Wenn man da dann irgendwie ein, zwei Ebenen tiefer einsteigt oder nachfragt, ist es meistens irgendwie so ein, auch sozusagen ein Schulterzucken.
Also du meinst sowas wie eine datenschutzkonforme KI-Version
genau,
oder so?
Genau, die datenschutzkonforme KI, die dann auch irgendwie noch Demokratie stärken soll. Und also sagen, da werden dann alle möglichen Zielvorstellungen auf KI geworfen, bei denen aber eben halt eigentlich überhaupt kein Zusammenhang besteht. Also auch wenn man halt ja so Tech-CEOs fragt, wie lösen wir denn die Klimakrise mit, also oder und den Umstand, dass das Klima so sehr darunter leidet, dann heißt es halt, ja, wir müssen mehr KI draufwerfen, dann wird es sich irgendwann lösen.
Wow.
Und ich glaube, man kann das dann gar nicht übertreiben, wie mächtig sowohl dieses Vereinnahmen von Zukunftsvisionen ist, dass sich eben halt niemand mehr vorstellen möchte, wie eine wünschenswerte Zukunft aussieht und in der dann eben auch KI vielleicht weniger oder keine Rolle spielt. Und dieses Wettbewerbsdenken, also dass eben halt alle denken, ja, wir können jetzt nicht da aussteigen, weil wir dann anderen mehr Raum geben. Das passiert dann eben halt sowohl auf diesem geopolitischen Level, wo es dann heißt, ja, Europa, wer auch immer das sein soll, sozusagen muss irgendwie einen anderen Weg finden als die USA und China. Aber auch im Kleinen, wo eben halt Unternehmen sagen, ja, natürlich müssen wir bei KI mitmachen, sonst werden wir ja abgehängt.
Ist
ganz
ein bisschen
unabhängig
FOMO,
davon,
ne?
was das konkrete Versprechen ist dann.
Ja, aber wir müssen dabei sein, weil Fear of Missing Out ist wahnsinnig stark in diesem Thema. Und wie kommt jetzt in dieser Situation der Faschismus ins Spiel, über den ihr gesprochen habt?
Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen noch reingehen in die Weltanschauungen, die KI-Technologie und KI-Industrie unterliegen. Dann sieht man, dass diese gemeinsame ideologische Wurzeln haben mit dem, was zum Beispiel im 20. Jahrhundert dann auch zum Faschismus geführt hat. Und also zum Beispiel eine der großen Vorstellungen ist, wie das gerade schon so ein bisschen angeklungen ist, dass KI-Entwicklung eine Naturkraft ist. KI, die Entwicklung von KI-Technologie, so geht das dann weiter, bringt die Menschheit auf eine neue Stufe. Und diese Stufe sei eine Stufe, wo die Menschheit ihre biologischen Grenzen überwindet. Also zum Beispiel die Sterblichkeit oder Krankheiten. Und wo die Menschheit auch immer intelligenter werde. Wenn man das sich ein bisschen genauer anguckt, dann ist völlig klar, dass das ein Prozess ist, der nicht alle Menschen mitnimmt und der wird auch von denen nicht so gedacht, sondern das ist ein Selektionsprozess, der da stattfinden soll. Also nicht KI, diese KI-Utopien machen das Leben für alle Menschen einfacher und besser, weil wir nicht mehr krank werden, nicht mehr sterben und nicht mehr arbeiten müssen, sondern gemeint ist damit für manche Menschen und im Zweifelsfall sogar für sehr wenige Menschen.
Die Superreichen, ja.
Genau, die Superreichen, die dann sich leisten können, zum Mars sich abzusetzen, während die Erde abbrennt, weil die ganzen Data Center den Klimawandel noch weiter vorangetrieben haben. Also das ist zum Beispiel eines der Elemente, wo man sieht, dass in diesen KI-Technologien tatsächlich Ideen der Eugenik wieder aufleben. Also wir müssen, da ist ein großer IQ-Fetisch am Werk. Die wollen ja in diese Richtung von so einer Superintelligenz gehen, aber es gibt noch keine Superintelligenz. Also so geht dann diese Ideologie, brauchen wir erstmal noch intelligentere Menschen, die in der Lage sind, noch bessere KI entwickeln zu können. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach IQ selektieren in den Menschen. Das machen ja auch große Tech-CEOs und Billionäre, die haben ja alle solche Programme, die genau das machen sollen. Und dann ist die Idee, dass man irgendwie so eine KI entwickeln kann, die irgendwann anfängt, sich selber zu verbessern. Das ist dann so der Punkt, wo man diese Menschen dann weniger braucht. Und dann kann man so eine Spirale reinfinden, wo KI sich rekursiv selber verbessert, um so eine Superintelligenz hervorzubringen. Und von der profitieren natürlich dann nur wenige. Aber das wird dann als legitim angesehen, weil man nämlich irgendwie IQ als natürliche Hierarchie zwischen den Menschen bejaht und anerkennt. Und dann sagt, ja, es ist völlig legitim, dass dann nur manche Menschen, nämlich die Intelligenteren, überleben. Und intelligenter heißt irgendwie dann auch immer reicher und einflussreicher. Also das ist zum Beispiel eines der Elemente, wo das gemeinsame Wurzeln mit faschistischen Ideologien hat.
Und? Es streicht ja so ein bisschen die Emotionen aus der Gleichung raus, weil neben dem IQ wir ja durchaus auch den EQ haben und soziale Kompetenz eigentlich in unserem gesellschaftlichen Zusammenhang eine große Rolle spielt.
Naja, bei der großen Rolle, den die Tech-Bro-Culture, die Manosphere und so weiter in diesen Kreisen spielen, die sich das ausdenken und das maßgeblich betreiben, habe ich eh nicht so eine große Hoffnung, was soziale Skills angeht. Also ich glaube tatsächlich, dass die dass das keine Rolle spielt. Man muss sich bewusst sein, dass schon der Begriff IQ, ne, also die Idee, dass man Intelligenz messen und numerisch abbilden kann, ist ein Konstrukt der Eugenik im 20. Jahrhundert. Ne? Dieser Begriff wurde von Eugenikern erfunden und der wurde auch in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA beispielsweise dafür verwendet, um Immigrationspolitik zu machen. Also um danach zu entscheiden, wer darf rein und wer nicht oder wer wird abgeschoben. Das ist ein der IQ-Begriff selber ist bereits stark eugenisch investiert und hat insofern schon ein hohes Potenzial, sich auch faschistoid auszuwirken.
Es begrenzt ja die Begabung von Menschen auf einen kompletten Bereich und nimmt andere Bereiche raus als weniger wert oder irrelevant tatsächlich.
Richtig.
Auch.
Ja, und sagen, das ist total gewollt. Also was eigentlich interessant oder auch interessant ist bei dem Ganzen, dass viele dieser KI-Jünger wirklich sagen, Maschinen als die besseren Menschen sehen. Also da gibt es eben halt ganz stark auch so Darstellungen, so Menschen sind eigentlich Software, wir sollten. Und Musk hat ja auch sagen, Empathie als ein großes Problem dargestellt. Also diese Idee, dass wir eigentlich mehr wie Maschinen sein sollten, wir sind es nur halt blöderweise noch nicht.
Ja,
also müssen wir unbedingt diesen Maschinen mehr Macht geben, damit auch wir eben halt besser werden. Sagen, das ist diese Norm, diese Verflachung des Menschlichen auf das sehr instrumentelle Verständnis von Rationalität, was ja sozusagen dann auch in KI seinen Ausdruck findet. Und sagen, dann dadurch wird dann auch diese Machtkonzentration gerade etwas Gewolltes. Also sozusagen, das ist auch wiederum kein Zufall, dass KI eben dazu führt, dass viel mehr Ressourcen dann bei wenigen liegen, die dann darüber entscheiden können, wie sie es eben halt als richtig anerkennen. Das sind die rationalen Akteure, die sozusagen verstanden haben, wie Gesellschaft funktionieren soll. Das ist natürlich zutiefst antidemokratisch. Und damit dann eben halt auch jede Form von Schäden, die sozusagen dabei passieren, die sie ja teilweise auch sozusagen anerkennen, dass das der Fall ist, sozusagen aber einfach rechtfertigen, weil das ja diesem höheren Gut dient, dass wir eben halt die Menschheit die Menschheit besser machen, rationaler und effizienter. Mhm. Ja, das ist sozusagen das erklärte Ziel, dass man eben halt leider auch mit unterstützt, wenn man eben halt KI unterstützt in so einer Breite.
Ich glaube, das ist, du hast gerade dieses antidemokratisch gesagt. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt, den man halt auch noch sagen muss zu der Frage, warum das faschistisch ist. Weil zum Beispiel sowas wie Empathie wird als Schwäche ausgelegt, als Schwäche, die aber der gesamten liberalen Demokratie so als Prinzip unterliege, also dass man sich auch um die Schwächeren kümmert, dass man Umverteilung vornimmt, dass man für Gleichheit sorge. Das wird alles als heuchlerische Ideale bezeichnet von diesen Ideologen, die man überwinden müsse. Und deswegen, und das wäre wirklich der zweite große Punkt, warum das faschistoid ist, unter diesen Tech-Ideologen machen sich seit 15 Jahren Weltanschauungen breit, die sehr explizit sagen, wir müssen die Demokratie überwinden. Peter Thiel hat das schon 2009 in einem Aufsatz zu Papier gebracht. Wir müssen die Demokratie überwinden, weil die ist ineffizient. Die hält den evolutionären Fortgang auf, vermeintlich, indem sie sich zu sehr um die Schwächeren kümmert und zu wenig darum, die Besseren besser zu machen oder solche Schwächen wie Empathie oder Emotionalität zu überwinden.
Wenn wir das jetzt mal durchspielen und das würde tatsächlich passieren, was ist denn das, mit dem wir dann dastehen am Ende? Was für ein System?
Das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, weil Gott sei Dank wir alle ja mitsprechen können, hoffentlich, und irgendwie auch eine Gegenstimme geltend machen können. Aber wenn man, also eine Vision, die bei den Tech-Ideologen geäußert wird, ist ja zum Beispiel diese sogenannte CEO-Monarchie, also allen Ernstes in Rückkehr zu einer Monarchie, zu einer autoritären, autokratischen Staatsform, die allerdings nicht eine Erbmonarchie sein soll, sondern die Idee ist, alle Leute, die Geld und Einfluss haben, die sind erstmal irgendwie Shareholder. Das Ganze muss man sich eher wie ein Unternehmen vorstellen. Deswegen CEO-Monarchie. Also alle, die Macht und Einfluss haben, sind Shareholder. Die wählen dann letztlich einen CEO und der CEO muss den Staat wie ein Unternehmen effizient und profitabel für die Shareholder führen. Und die Frage ist, was ist eigentlich dann mit den anderen, so mit der Bevölkerung? Die Bevölkerung, die werden in dieser Schablone, die man, glaube ich, sehr unkreativ aus der Startup-Welt einfach übernommen hat, als Customers modelliert. Also wenn du nur normale Bürger bist, dann bist du Customer und Customers müssen bezahlen. Also das sind dann in dem Fall Steuern und sie müssen in dem Fall arbeiten, also irgendwie profitabel für dieses Unternehmen, das Staatsunternehmen agieren. Und die können ansonsten sich beschweren über die Customer Service Function dieser CEO-Monarchie, wenn sie ein Problem haben. Politische Mitsprache gibt es nicht. Das ist dann so dieser Slogan, auf den das immer gebracht wird. No voice, but free exit. Also die Idee ist, no voice, keine demokratische Teilhabe, aber free exit, das sei das einzige universelle Menschenrecht. Man soll gehen, wenn einem das Staatsunternehmen nicht passt. Das muss man sich mal überlegen von einer ultrarechten Politik, die sich so migrationsfeindlich aufstellt. Proklamieren sie allen Ernstes als das einzige universelle Menschenrecht, dass man gehen soll aus dem Staat in einen anderen Staat, wenn einem der Staat nicht passe. Zum Beispiel, weil er einen zu sehr ausbeutet oder nicht genug Lebensqualität bietet für die Menge Arbeit, die man leisten muss. Das Ganze klingt jetzt irgendwie abgedreht. Der Punkt ist, die probieren das halt längst aus. Also zum Beispiel schon 2009 in einem Strategiepapier von Thiel steht, ja, also eigentlich müsste man das Ganze halt bei der Kolonisierung des Weltraums umsetzen. Da das aber noch ein bisschen dauert, bis wir soweit sind, machen wir das doch jetzt erstmal mit Seasteading. Also mit der Errichtung neuer Staaten in internationalen Gewässern, die man auf künstlichen Inseln zum Beispiel errichtet. Oder auf Ländereien, die man irgendwelchen ärmeren Bauern abkauft. Also in dieser großen Bewegung, die gerade versucht, künstliche neue Staatsgebilde zu kreieren, um genau solche ultra-radikalen, autokratischen Utopien oder ich würde sagen Dystopien von einem Gemeinwesen auszuprobieren und zu implementieren.
Und das, also finde ich, kann man auch wieder nicht überbetonen, dass das Ganze ja schon heute politisch wirksam ist. Also es verschiebt eben halt das Fenster. Und man redet da ja jetzt über Endpunkte, über Visionen, die wären halt vor 10, 20 Jahren sagen, noch auf viel breitere Ablehnung gestoßen. Ja. Und was sehen wir stattdessen? Also, dass man eben halt in Europa sagt, ja, wir wollen ein KI-Kontinent sein. Alle wissen, dass irgendwie Jens Spahn mit Peter Thiel telefoniert. Und sagen, alle umgeben sich noch gerne mit diesen Tech-Billiardären, statt dass wir sie irgendwie alle gemeinsam ins Exil treiben und sagen, das sind nicht Menschen, die wesentlich an der Gestaltung unserer Gesellschaft beteiligt sein sollten. Also sagen wir, wir akzeptieren sie weiterhin als große Visionäre und blenden das einfach aus, wie zutiefst menschenfeindlich diese Ideologien sind. Und dann also betrachten das eben halt als eine technische Betrachtung, bei der wir dann halt schauen müssen, ja, manche dieser Technologien machen ja auch irgendwas effizienter, erlauben uns, und sagen, da kommen wir auch schnell dahin, dass wir rechtfertigen, den Staat auszuhöhlen, also und Grundrechte einzuschränken, alles im Namen des technologischen Fortschritts. Das passiert schon heute und auch in Deutschland und Europa.
Schon der Raubzug, den man Datenerhebung nennt, also für die Trainingsdaten, der müsste ja viel stärker verurteilt werden, oder nicht?
Ja, unter manchen AutorInnen und KünstlerInnen gibt es ja Empörung darüber, dass man jetzt es schafft, mittels Automatisierung ihren Stil nachzuahmen. Zum Beispiel das Studio Ghibli in Japan hat sich da ja sehr drüber aufgeregt, dass da dieser Ghibli-Stil jetzt vollautomatisiert möglich ist, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Aber es ist interessant, das bleibt dann diese Empörung bleibt halt total in diesen Bahnen von Intellectual Property. Also stecken, da geht es dann halt um den persönlichen Verlust der betroffenen Menschen. Der ist unzweifelhaft da, das will ich gar nicht bestreiten. Der Punkt ist aber, wir haben hier ein gesellschaftliches und kollektives Problem. Wir haben eine immense Bedrohung für das Gemeinwesen, die geht weit über Copyright-Verletzungen hinaus. Und ich finde, genau für diese kollektivistische Dimension fehlt uns wirklich die Empörung. Da fehlt uns gesellschaftlich gesprochen sogar das Bewusstsein, dass es da noch etwas gibt jenseits meines individuellen Schadens, weil jetzt meine Erzeugnisse als Trainingsdaten von KI angeeignet werden und dann vielleicht irgendwie mein Stil reproduziert wird. Wir müssen uns mal wieder angewöhnen, weniger individualistisch zu denken, weil die ganze Möglichkeit von KI, von Datenausbeutung, die findet nur statt in diesem blinden Fleck hinter dem Individualismus. Wenn jeder nur auf seinen eigenen Vorteil, Nachteil schaut, dann sehen wir gar nicht das Feld, welches von diesen Geschäftsmodellen kolonisiert wird, weil das nämlich eben die Ausbeutung kollektiver Datenschätze ist. Ja, der einzelne Datenpunkt ist gar nicht wertvoll, der ist nur wertvoll, wenn man ihn in Beziehung setzen kann zu den Daten von vielen Millionen anderen Menschen. Dann kann man über Menschen voraussagen, ob sie psychische Leiden haben, ob sie schwanger sind, ob sie gefährlich sind, was ihre politischen Interessen sind, was ihre sexuelle Orientierung ist und so weiter. Und das kann KI-Technologie seit 15 Jahren, dafür wurde sie gebaut. Das ist genau der Zweck, wofür sie aktuell gebaut wurde in diesem dritten KI-Sommer. Und natürlich ist das sehr leicht faschistisch aneignbar, aber das verhindern wir nicht, wenn wir nur auf Copyright schauen.
Was ist denn, was wir tun können? Denn euer Vortrag ging ja auch darum, wie die Demokratie untergraben wird und wie wir aber die Demokratie verteidigen können.
Ja, das ist keine einfache Frage. Und was wir mit dem Vortrag als allerersten Schritt anstoßen wollen, ist, dass Menschen das überhaupt erstmal erkennen. Weil das eben ja der größte Schritt ist, überhaupt festzustellen, dass es da ein Problem gibt. Und gegen dieses Problem müssen wir uns eben organisieren. Und das heißt eben halt, also natürlich kann man sagen, man kann damit anfangen, vielleicht in der individuellen Praxis auch zu schauen, inwiefern verwende ich KI, an welchen Stellen kann ich das vermeiden. Aber erst recht kollektiv uns damit beschäftigen, politisch, wie sehen denn andere Wege aus? Wie sorgen wir dann weiter dafür, dass mindestens sinnvolle Regulierung weiterhin politisch anknüpfungsfähig bleibt und wir nicht auf diesem Hype mitschwimmen wollen? Also da ist es vieles eben auf so einer politischen Ebene zu verorten, wo einfach Menschen Verantwortung haben, aber die nehmen sie natürlich auch nur dann wahr, wenn es breite Massen gibt, die das einfordern. Also ja, dafür ist es eben halt super wichtig, einfach zu erkennen, was passiert. Weil sozusagen da eben auch oft diese Probleme individualisiert werden. Menschen haben individuell Angst um ihre Jobs und haben aber eben halt auch teilweise Angst, sich dann sozusagen zu laut zu äußern. Mhm. Und dafür brauchen wir einfach wieder Organisierung, politische Organisierung. Wir müssen auch das Thema eben Technologie an der Stelle repolitisieren und einfordern, dass Menschen da Rechte haben, und zwar eben nicht nur individuelle, wie wir die im Datenschutz haben, wie wir die eben auch im Copyright haben, sondern wirklich politische Rechte mitzugestalten, welche Arten von Technologie wir wollen.
Meine These als Laie wäre ja, dass auch Social Media jetzt den Weg geebnet hat für diesen ganzen Individualismus. Wenn ich jetzt die nächste Generation sehe und die eben noch sehr viel stärker darauf bedacht ist, wie sie in sozialen Medien wirkt, statt dass sie jetzt auf, der lokalen Ebene sich physische Freundschaften oder in der Nachbarschaft irgendwie ein gutes Umfeld schafft oder so, dann hat die doch noch viel weniger das Bewusstsein eben für so gesamtgesellschaftliche Relevanz, richtig?
Also wir am Lehrstuhl arbeiten sehr viel mit SchülerInnen zusammen. Wir gehen in Schulen rein, sprechen über KI, sprechen über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Eine der Feststellungen, die wir da systematisch machen, ist, dass die junge Generation eigentlich ein sehr, sehr gutes Bewusstsein darüber hat, was diese Technologie für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Was sie aber auch hat, ist ein Resignationsgefühl, also ein Gefühl einer Übermacht. Das bringt nichts, oder man sieht nicht den Weg, sich dagegen zu stellen, gegen diese Übermacht zu stellen, gegen die Übermacht dieser Industrie und ihrer Prinzipien. Aber die machen sich keine Illusionen darüber, dass die Daten, die sie da zum Beispiel produzieren, gegen sie verwendet werden können oder mit den Daten vieler anderer Menschen zusammengefügt werden und dann gegen die Gesellschaft verwendet werden. Das ist ein Bewusstsein, das fehlt eher der älteren Generation interessanterweise, die gerade ja massiv auf Facebook festhängt und da relativ, übrigens auch viel anfälliger ist auf Desinformation oder sowas. Also die SchülerInnen, die haben auch ein klareres Bewusstsein oder eine klarere Skepsis gegenüber Informationen, die sie auf Social Media sehen, die zu hinterfragen, wie sozusagen echt die eigentlich ist. Daraus folgt nicht immer politisch was, weil die nämlich eine Perspektivlosigkeit haben. Und deswegen würde ich sagen, ist halt eines der wichtigen Punkte, was wir schon mal vor einer halben Stunde angesprochen haben, nämlich diese Schließung von Zukunftsvisionen. Also das Repertoire, in dem wir über die Weiterentwicklung über unserer Gesellschaft nachdenken, das imaginative Repertoire ist sehr, sehr stark von Tech-Ideologien und von der Tech-Industrie vorgeformt. Ja, wir kriegen sehr, sehr wenige Schablonen, die gesellschaftsweit verbreitet sind, wie wir uns unsere Zukunft vorstellen können. Und das ist eigentlich immer eine, wo Technologie und vor allem KI-Technologie vermeintlich alternativlos ist. Und darin sind auch Jugendliche gefangen, in diesem Korsett von verengten Zukunftsvorstellungen. Und ich glaube deswegen, dass wir neben dem, was Aline gerade gesagt hat, dass wir uns organisieren müssen und politisch Einfluss nehmen müssen, müssen wir wirklich auf der Ebene der Bewusstseinsbildung arbeiten. Und Bewusstseinsbildung heißt auch, Imaginationen zu fördern. Ja, wie stellen wir uns denn eigentlich eine Zukunft vor als Gemeinwesen, die vielleicht nicht so aussieht, wie uns das die Tech-Ideologen und oder ihre PR-Industrie vormalen. Da kann man Workshops zu machen, da kann man drüber reden, da kann man ganze Debatten drüber, da kann auch die Kunst übrigens eine große Rolle bei spielen. Also eigentlich sind da in die Breite viele gesellschaftliche Akteure gefragt. Für mich aktuell im Kontext von Faschismus ist auch ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, dass wir wieder erklären müssen, warum haben wir eigentlich den Rechtsstaat? Warum haben wir Grundrechte? Was macht das für einen Sinn? Mhm. Keine Ahnung, ich bin in den 80ern geboren. Mir hat das niemand erklärt in der Schule oder so, weil man das viele Jahrzehnte lang auch gar nicht erklären musste, warum wir.
Das ist für selbstverständlich.
So, genau, weil wir immer selbstverständlich war und aber auch niemand hat das angefochten. Aber wir leben jetzt wieder in einer Dekade, wo rechtsstaatliche Prozeduren in Frage gestellt werden. Ich meine, nehmen wir nur die Wahl der Richterinnen des Bundesverfassungsgerichtes in den letzten Wochen, wo einfach auf Verfahrensebene interveniert wird und ad hominem Diffamierungskampagnen gefahren werden. Das sind genau die Mittel faschistoider Politik im Keim. Und man muss einem das jetzt, gesellschaftlich muss man das jetzt neu erklären. Warum haben wir eigentlich eine prozedural funktionierende parlamentarische Demokratie? Was ist der Rechtsstaat? Welche Rolle spielt darin Bürokratie? Bürokratie ist ja zu einem Synonym für Ineffizienz und Dummheit verkommen. Das ist es übrigens nicht. Bürokratie hat eine Schutzfunktion. Bürokratie dient dazu, dass alle Leute ungefähr gleich behandelt werden und dass die Grundrechte gewahrt werden, dass wir keine Günstlingswirtschaft haben und keine Vorzugsbehandlung seitens des Staates. Mhm. Das müssen wir wieder positiv besetzen. Das müssen wir viel besser erklären.
Und manche Prozesse machen auch Sinn, wenn sie ein bisschen verlangsamt werden. Vielleicht nicht super künstlich, aber eben auch nicht dieses Chainsaw-Massaker, was Musk da angerichtet hat.
Also, Disruption.
Dass man eben vielleicht auch den Prozess etwas verlangsamt.
Ja, total. Also ich glaube, die Beschleunigung von allem sozusagen nimmt auch den Raum zum Nachdenken. Mhm. Und dass wir erklären müssen, warum wir einen Staat haben wollen, der gut funktioniert, der dabei hilft, die Grundbedürfnisse sicherzustellen. Das ist dann eben halt nicht diese Hightech-Sci-Fi-Vision, sondern wird dann eben halt oft als so ein bisschen langweilig wahrgenommen. Da geht es dann nicht um Innovation, sondern es geht da um so etwas wie Daseinsvorsorge für alle, dass die Grundbedürfnisse von Menschen eben halt zuverlässig erfüllt sind auf eine Art und Weise, die nicht auf der Ausbeutung anderer beruht, dass wir Solidarität, ein schönes Zusammenleben ermöglichen. Und da ist eben halt die Herausforderung aus meiner Sicht, dass man dass das für viele politische Buzzwords, die eben halt auch sich aus dieser Allianz mit wirtschaftlichen Interessen ergeben haben, nicht so anknüpfungsfähig ist. Weil wir das nicht jedes Jahr neu brauchen, sondern das sind wirklich diese gesellschaftlichen Infrastrukturen, die ja, glaube ich, sein Kernbestandteil sind von verschiedenen Zukünften. Und diese Zukünfte müssen wir demokratisch erschließen unter Beteiligung aller und nicht vor allem unter Beteiligung derjenigen, die am lautesten schreien und am meisten Geld da rein investieren können. Das ist, glaube ich, eine Kernrichtung, eine Kernforderung, die wir haben sollten. Und dafür müssen wir uns eben halt dann zusammenschließen und erst einmal alle diejenigen, die eben halt die Art von Tech, KI, faschistoider Zukunft beschwören, da sollten wir einfach ganz klar sagen, nein, das wollen wir nicht.
Ich glaube, wir müssen uns wieder darüber bewusst sein, wie verletzlich unsere Demokratie ist, aber wie viel Stärke eine offen zutage tretende Verletzlichkeit eigentlich mit sich bringt. Also wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass ich in einem System lebe, was anfällig ist, dann muss ich mich eben darum kümmern, dass es nicht kaputt geht. Ich muss Energie da reinstecken, ich muss das immer wieder nachjustieren und kann es halt eben nicht mit einem Knopf mal eben lösen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel Selbstbewusstsein und innere Stärke bei denjenigen voraussetzt, die in diesem System leben wollen.
Ich glaube, das ist sehr richtig. Also so eine Art Fürsorge für die Demokratie könnten wir mal wieder ein bisschen kultivieren und die hat es uns gefehlt, weil wir leben jetzt, an der fehlt es uns, denn wir leben in der Zeit, wo ein sehr verbreitetes Ressentiment eher so lautet, dass das System ja eh kaputt sei. Und man es dann lieber direkt komplett smashen will, um irgendwie dann entsteht daraus was Neues, Besseres. Also so dieser Disruptionsgedanke. Aber Disruption, ich verstehe gar nicht, warum Disruption gesellschaftlich so ein positives Wort ist. Das ist halt eigentlich auch so ein Ideologiewort aus den Tech-Ideologien. Denn an Disruption, also das Bestehende zerschlagen und etwas ganz qualitativ Neues entsteht daraus. Solche Prozesse sind immer Prozesse, von denen die Mächtigen, also die jetzt schon Mächtigen, noch weiter profitieren. Weil die werden in der Lage sein, in einer solchen Krisissituation, in so einer Chaos-Situation, dann das Zepter noch weiter an sich zu reißen. Ja. Unser Digitalminister Carsten Wildberger hat ja auf der Republika den Vortrag das Digitalministerium als Start-up gehalten Und ja. Aline hat in unserem Republika-Vortrag, der einen Tag später war, darauf auch prompt geantwortet, dass genau das, das ist, was wir nicht brauchen. Wir brauchen halt, der Staat hat die Rolle, Daseinsfürsorge und verlässliche Verhältnisse zur Verfügung zu stellen, gute Prozeduren, die die Grundrechte schützen. Da ist genau die Logik von, wir gehen maximales Risiko ein, aber es gehört auch dazu, dass wir scheitern könnten, ist genau das, was wir nicht brauchen. Und von einem Scheitern von Staaten oder Ministerien profitieren nur die Reichen, aber ganz bestimmt nicht vulnerable Bevölkerungsgruppen.
Jetzt haben wir von euch gehört, dass das schon eine Blase sein könnte. Ähnlich hat auch Luca Neuperti neulich hier im Podcast argumentiert. Es gab aber auch, ich glaube fast, es war unser allererster Gast, also in Staffel 1, ist schon ein bisschen her, Dr. Clemens Gibitzki hat damals gesagt, ihr müsst euch immer die Frage stellen bei solchen Entwicklungen, wird das bleiben? Und damals, so ungebrieft wie wir waren, fand ich die Frage zumindest sehr, sehr clever und dachte, ja, das wird bleiben, also müssen wir uns damit beschäftigen. Was ist denn jetzt eure Prognose, wenn ich fragen darf?
In die Glaskugel zu gucken, ist nicht meine Spezialität. aber es gibt eben ein paar Faktoren, die kann man, glaube ich, auch recht zuverlässig auch jetzt schon absehen. Und zwar sind es einfach materielle Infrastrukturen, die gebaut werden. So dem Umfang von mehreren 100 Milliarden jedes Jahr gehen Gelder in Tech, in Datenzentren, Chips und so weiter, die zwar, man sagt immer so, innerhalb von 7 Jahren dann abgeschrieben sind, also eigentlich erneuert werden müssen, wo man sich dann einkauft in einen Pfad, der bedeutet, dass man eigentlich dieses Level an Investment aufrechterhalten muss, damit das Ganze nicht kollabiert. Wahnsinn. Wir sehen, dass die Unternehmen sind einfach enorm investiert da rein, obwohl es an vielen Stellen noch nicht profitabel sind. Dann kann man sich eben anschauen, wer profitiert davon. Das sind dann oft die Cloud-Anbieter, auf deren Geschäftsmodellen dann diese KI läuft. Die haben natürlich auch wieder ein Interesse daran, dass das so bleibt, dass das Ganze weiter wächst. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, irgendwann platzt die Blase und dann ist doch wieder alles gut. Aber das ist immer nicht der Fall, sondern bis dahin wird vieles zerstört sein. Also wie wir eben halt jetzt auch in den USA gesehen haben, das, was Doge, was Musk da innerhalb von Monaten ruiniert hat, das ist nicht innerhalb von Monaten wieder aufzubauen, sondern das sind Kapazitäten, also wenn wir einmal die Jahre oder Jahrzehnte brauchen, um sie wieder in dieser Form herzustellen. Also das heißt, auch wenn Menschen beispielsweise entlernen, bestimmte Dinge zu tun und dann stellen wir fest, KI kann das aber doch nicht so gut und nicht oder jedenfalls nicht gut genug, dass wir als Gesellschaft damit irgendwie zufrieden wären oder es bringt Effekte, die wir nicht haben wollen. Dann wieder Menschen beizubringen, diese Rolle einzunehmen, wird viel, viel länger dauern. Also diese Aushöhlung von Fähigkeiten, das Normalisieren von Diskriminierung und das Gleiche, das wird jetzt schon normalisiert. Und das wird dann halt auch bleiben. Da reicht es dann nicht zu hoffen und zu sagen, ja, wenn es eine Blase ist, dann wird doch wieder alles gut.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Es gibt die Ideologen, die sagen, der dritte KI-Sommer, das ist der ewige Sommer, das wird bleiben. Das ist die dritte industrielle Revolution oder sowas. Aber es gibt genauso klare Anzeichen, dass das halt von Poller fahren wird. Zum Beispiel allein schon wegen des Energieverbrauchs. Wenn man das irgendwie extrapoliert, dann werden schon in 10 Jahren 90% der Energie in KI oder in Rechenzentren fließen. Und zwar on top von dem, was wir heute verbrauchen. Und nicht so, dass der Verbrauch des Sonstigen irgendwie wegschrumpfen würde. Also es ist offensichtlich, dass das die Grenzen des planetar Möglichen längst erreicht. Es war ja gestern der Tag, wo wir für das Jahr 2025 schon alle Ressourcen aufgebraucht haben, also nach rund etwas mehr als einem halben Jahr. Und das wird immer krasser werden und das wird dazu führen, dass auch, glaube ich, diese KI-Welle ihr Ende finden wird, aber bis dahin wird ein enormer Schaden angerichtet worden sein. Und also man wird das halt viel zu spät merken. Und da bin ich genau bei dem, was Aline gerade gesagt hat. Es werden Infrastrukturen gebaut, es werden demokratische Prozesse abgebaut. Es wird bewusst sein, warum diese demokratischen Strukturen und Prozesse eigentlich wichtig sind, verschwinden. Und es wird Jahrzehnte dauern, sich darauf wieder zu besinnen, geschweige denn, das wieder aufzubauen.
Das ist ein super positives Ende zu diesem Gespräch. Ich freue mich so, dass wir das noch klären konnten. Nein, vielen Dank, dass ihr das auch trotzdem in Perspektive mal gerückt habt. Ich glaube, uns fehlt es ganz viel an Kontextualisierung all dieser heilbringenden Botschaften in den Medien. Ich würde da wirklich mich freuen, wenn Journalismus wieder mehr recherchieren würde und Sachen eben in Verbindung zueinander setzt und auch mal darum bittet, dass Beweise geliefert werden, nicht nur Behauptungen. Dann können wir, glaube ich, auch mit einer anderen Haltung in die Zukunft starten und müssen uns nicht fühlen wie die nächste Generation, die sich, wie du sagst, Rainer, der Risiken bewusst ist, aber für sich mehr keine Zukunft mehr sieht.
Ja, und der beste Tag, damit anzufangen, war vielleicht vor 10 Jahren, aber der zweitbeste Tag ist halt heute. Also sozusagen auch, wenn es sich anfühlt wie, wow, uns erwarten schwierige Zukünfte, können wir das doch alles mitgestalten. Also auch da, nichts davon ist determiniert, sondern es liegt in unserer Hand, dagegen anzugehen und uns zu organisieren. Sorry, wenn ich das nochmal kurz einstreue, weil ich glaube, das ist sozusagen... Das Ganze soll eigentlich nur aktivieren und dafür müssen wir aber eben halt erstmal diese Illusionen fallen lassen.
Und jedes Mal, wenn ChatGPT eine gute Nachtgeschichte für eure Kinder schreibt, dann denkt dran, ihr tötet damit die Demokratie und den Planeten. Gute Nacht.
Vielleicht auch einfach die Kreativität, mit der ihr euren Kindern Geschichten vorlest.
Sowieso.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke euch.
Danke euch.
Beim nächsten Mal sprechen wir dann mit Cedar Jones. Es geht wieder auf Englisch weiter. Cedar Jones ist Filmemacher und Fotograf aus Los Angeles und wir sprechen über sein Filmprojekt Keeping Up with the Disruptors.
Da geht er ziemlich kritisch mit den ganzen LinkedIn-Heilsversprechen um, die wir jeden Tag so in der Timeline ausgespielt bekommen, ne?
Ja, also einfach Umsetzung von Frustration in kreatives Potenzial, würde ich sagen. Das wird, glaube ich, spannend.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.